Und jetzt flechten wir uns alle mal einen schönen Blumenkranz und dann feiern wir mit euch in diesem Monat Midsommerfest.
Schreckszene, der Horror-Podcast.
Eine Produktion von Podnews.
Willkommen in der Schreckszene. Mein Name ist Lena, am anderen Mikro sitzt Ari. Und meine erste Frage wäre, hast du es schon mal geschafft, einen Blumenkranz zu flechten?
Oh ja, aber halt keinen schönen.
Ich kann das gar nicht. Ich habe es wirklich noch nie geschafft. Also ich saß auch teilweise als Kind im Gras und habe das versucht. Wird nichts. Es geht für mich irgendwie nicht auf.
Mm. Ja, manche können das richtig gut, ja. Aber das ist halt also die, ne, trotzdem noch weit weg von den schönen Blumenkränzen im Film Midsommar. Aber
ja, ja. Vor allem theoretisch gibt es ja da auch so eine Taktik, dass du halt einfach nicht nur Stiele aneinander knotest, weil das sieht ja furchtbar scheiße aus.
Mm.
Aber das mit dieser anderen Taktik, das kann ich halt einfach gar nicht.
Nee, das kann ich auch nicht. Ich habe das auch schon ewig nicht mehr gemacht, aber wäre eigentlich mal ganz schön, oder?
Ja, also wir müssen ja auch noch ein Foto für Instagram machen für die Folge.
Ich habe meins schon vom letzten Jahr noch.
Ah, ich glaube, für mich nehme ich dann auch einen Blumenkranz, den ich von PixArt einfügen kann, weil die Alternative wäre, zu Woolworths zu gehen und so eine 1-Euro-Blumenkette zu kaufen. Aber ich glaube, das sieht auch nicht aus.
Aber das haben wir doch gesagt, dass wir das machen. Ich habe jetzt eins mit so einer Deutschland-Kette.
Okay, patriotisches Midsommar, wie schön.
Ja, das passt doch auch jetzt mit Fußball. Was ist nochmal, EM oder WM? Oh Gott.
WM ist.
WM, okay, gut. Ja, passt doch super zu Fußball-WM.
Ja, es passt voll. Und bei mir lagen damals im Büro auch noch so eine Blumenketten rum. Deswegen habe ich das auch vorgeschlagen. Aber jetzt sind wir halt umgezogen und jetzt weiß ich nicht mehr, wo die sind.
Ja, dann musst du jetzt halt beim Nanunana nochmal eine kaufen für 1 Euro.
Ja, mal schauen.
Okay.
Die verlosen wir dann. So, die wichtigsten Sachen zuerst. Hast du irgendwas geguckt?
Ja.
Na, hau raus.
Und zwar relativ viel. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles geschafft habe, aber ich hoffe, dass da auch was dabei ist, was du vielleicht auch gesehen hast. Und ich habe mir gedacht, ich fange mit dem Besten an. Eigentlich soll man das ja nicht machen. Aber ich mache das jetzt trotzdem so rum und arbeite mich dann vor bis hin zu dem Film, der mich leider doch sehr enttäuscht hat. Ich habe mir Together angeguckt, also der Body-Horror-Film mit Dave Franco unter anderem in den Hauptrollen. Und der hat mich wirklich, ja, sonst würde ich damit ja nicht anfangen, also ich fand den super. Also nochmal zur Erinnerung, es geht ja um ein Pärchen, die ja sich so ein bisschen im Wald verlaufen oder beziehungsweise die fallen halt aus Versehen in so eine Höhle und da passiert dann plötzlich was mit denen, nämlich dass die dann plötzlich so ein bisschen sich so wie so Magnete zueinander hingezogen fühlen und dann so nach und nach anfangen zusammenzuwachsen.
Ah, das mit der Höhle wusste ich noch nicht. Im Trailer hat man nur gesehen, dass die zusammen wegziehen.
Ja, genau. Und da, sie ziehen da so aufs Land und gehen da so ein bisschen wandern im Wald und so und fallen dann aus Versehen in so eine Höhle. Und da drin herrschen dann irgendwelche magischen Kräfte oder was weiß ich. So nach und nach fühlen die sich dann so zueinander hingezogen. Ja, und den fand ich echt richtig, richtig gut. Und deswegen kriegt er von mir auch mal solide 9 von 10 vollgekotzte Popcorn-Tüten. Also den fand ich sehr, sehr unterhaltsam.
Okay, cool.
Hast du was geschafft zu gucken, bevor ich hier weitermache?
Ja. Ich habe einen Film geguckt, der heißt Thrash. Also nicht Trash, sondern eher so Prügeln. Ich habe das auch schon auf Instagram gepostet.
Ah ja, ich wollte gerade fragen, ob wir uns nicht, irgendwie hatte ich gerade ein Déjà-vu, ob wir uns nicht schon darüber unterhalten haben.
Nee, genau, die letzte Folge haben wir zu früh aufgenommen, deswegen konnte ich da noch nicht drüber sprechen. Und ich finde bei dem Film, das ist ja so ein High-Film, also entweder finde ich, dass die was falsch gemacht haben oder ich bin das Arschloch. Aber das kannst du ja mal sagen. Es geht darum, dass da quasi so ein ganz schlimmes Unwetter kommt und deswegen wird auch die komplette Stadt, um die es da geht, evakuiert, weil die liegt auch noch am Meer. Und da das Ganze jetzt aber nicht in Norddeutschland spielt, sondern in den USA, haben die da keinen Deich, sondern so eine hohe Wand, um die Stadt vom Wasser zu schützen. So, jetzt kommt da irgendwie Wirbelsturm und Welle und so, die Wand bricht und die ganze Stadt wird geflutet. Leider waren in dem Meer auch Haie, was natürlich doof ist, weil jetzt schwimmen die Haie durch die Stadt, komplett bescheuert.
Mhm.
Und ich dachte, ich gucke mir jetzt so einen Film an, wo einfach so 20 Gliedmaßen abgerissen werden, mit möglichst schlechten Effekten und dann hier kommen 90 Minuten, witzig, fertig. Das Problem ist, die Leute, die in der Stadt geblieben sind, ist einmal eine Gruppe aus 3 Waisenkindern und dann gibt es noch ein anderes Zweierteam und das besteht aus einem quasi mehr oder weniger gerade erwachsen gewordenem Waisenkind und einer hochschwangeren Frau. Und da denke ich mir, das ist doch für einen Hai-Film die komplett falsche Protagonistengruppe. Weil das sind doch Menschen, denen ich was Gutes wünsche. Und wenn ich jetzt aber sehe, hier kommen die Haie, dann will ich doch eigentlich, dass da so ein Typ ist, der irgendwie, keine Ahnung, ein Nazi ist, seine Frau schlägt und den Hund getötet hat. Weil wenn dann der Hai kommt und ihm den Arm abreißt, denke ich mir, boah, okay. Aber bei denen war das, also da wollte man ja dann eher, dass es denen gut geht. Und ich finde, das ist irgendwie nicht so geil für einen Hai-Film.
Ja gut, dann hatte der Film anscheinend den Anspruch, kein Trash-Film zu werden, sondern einen höheren Anspruch. Nämlich so, dass man halt mitfiebert.
Aber das raff ich nicht. Ich kann doch nicht den Anspruch haben, dass es kein Trash-Film ist, wenn ich einen Film darüber drehe, dass Haie durch die Stadt schwimmen.
Tja.
Also das ist doch bescheuert. Das ergibt keinen Sinn. Und ich habe in dem Film eine Entbindung gesehen und ich glaube, die hat sage und schreibe 3 Sekunden gedauert.
Oh, ja, darüber hätte ich mich auch gefreut.
Und da denke ich mir, entweder lügen uns alle Frauen seit Jahrtausenden an.
Nein.
Und übertreiben total, oder der Film ist offensichtlich ein bisschen dumm.
Also ja, ich habe auch schon von Geburten gehört, die sehr, sehr schnell gehen. Meine war es nicht, ging nicht schnell. Aber vergleichsweise glaube ich auch schnell, aber es ist, naja.
Aber wirklich, also das waren 3 Sekunden, das Kind ist mehr oder weniger rausgerutscht, sodass sie auch dann noch vorm Hai wegschwimmen konnte. Sorry für alle, dass ich jetzt gespoilert habe, aber es ist halt auch nur ein Hai-Film.
Okay. Und deine Bewertung?
Ja, nee, sage ich glaube ich nur so 4 von 10.
Okay. Dann habe ich noch geguckt, Black Phone 2.
Oh, hä? Warst du im Kino? Nee.
Nein, der ist bei Sky Online mittlerweile.
Ach so. Na gut zu wissen.
Ja.
Aber du hast den nicht als erstes genannt. Also habe ich ein bisschen das Gefühl, dass der vielleicht nicht so geil ist.
Ich fand den trotzdem gut und unterhaltsam, muss ich sagen. Also ich könnte mir vorstellen, dass der dir richtig gut gefallen wird, weil der hat übelste Sinister-Vibes in mir ausgelöst. Mhm. Was natürlich auch daran liegt, dass der Regisseur der gleiche ist wie von Sinister.
Und auch der Drehbuchautor und auch die Hauptrolle.
Und genau, weil, ja, so vom Stil her, wie das gefilmt ist und auch mit der Musik und so, erinnert das so krass an Sinister. Und ich finde, dass das für eine Fortsetzung ein echt guter Film ist. Also, er hat mich gut unterhalten, du wirst dich aber aufregen, weil von Ethan Hawke siehst du im zweiten Teil noch weniger als im ersten. Also vor allem sein Gesicht siehst du, glaube ich, ungefähr gar nicht. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Er hat eigentlich durchgängig irgendwie eine Maske auf. Aber für eine Fortsetzung fand ich den doch recht, ja, cool. Also hatte auch richtig coole Momente. Ich mochte die Story. Ich war wieder Fan von den Figuren. Ich bin ja Fan von Gwen. Es geht ja wieder um die Geschwisterkinder, Finny und Gwen. Weil Finny ja vom Greifer geschnappt wurde, also von Ethan Hawke. Und jetzt geht es hier im zweiten Teil so ein bisschen darum, dass sie quasi so wieder von der Vergangenheit eingeholt werden. Und ich fand den für eine Fortsetzung eigentlich ganz unterhaltsam und würde da solide 7,5 von 10 vollgekotzten Popcorn-Tüten vergeben. Hast du denn sonst auch noch was geschafft zu gucken? Außer Crash? Nee. Schade. Also ich hatte ja erstmal gehofft, dass du vielleicht Apex geguckt hast.
Oh, da hat mir eine Kollegin von erzählt, aber die meinte, es geht schon viel mehr um Gewalt an der Frau als um die Rache an sich. Und dann dachte ich so, oh nee, dann habe ich da keinen Bock drauf.
Ja, man muss auch sagen, es ist kein Horrorfilm, es ist halt ein Thriller. Aber die Vorschau hat mich schon so gecatcht, weil ich halt ganz großer Taron Egerton-Fan bin und Charlize Theron spielt ja auch mit. Und dementsprechend habe ich mir den direkt an dem Tag, als er rausgekommen ist, reingezogen. Und der war ja jetzt auch ganz, ganz lange Platz 1 und ich glaube auch in richtig vielen Ländern und so. Und ich fand den ganz unterhaltsam. Also es geht ja darum, dass Charlize Theron, ich weiß immer nicht, wie man sie ausspricht, die ist so Bergsteigerin, nenne ich es jetzt mal. Also so Free-Solo-mäßig so ein bisschen. Also schon auch so mit Sicherung und so. Also sie klettert, sagen wir es so. Also die ist generell so ein kleiner Adrenalin-Junkie und will dann auch hier so ein bisschen Kanu fahren, hier so ein bisschen Rafting-mäßig. Und ja, trifft dabei halt im Wald auf Taron Egerton, der erst, ja, also der wirkt von Anfang an ein bisschen seltsam, wirkt dann nett und dann entpuppt er sich doch als Irrer. Und es gibt, und ich weiß nicht, ob du zumindest diesen Ausschnitt gesehen hast, weil da gehen ganz, ganz viele Memes von rum auf Social Media und was weiß ich, Videos. Er macht dann ein Lied an und sagt dann zu ihr, du hast jetzt so lange Vorsprung, solange wie das Lied läuft.
Mhm.
Und sie ist dann halt erst so, hä, wie was? Und dann schnappt sie sich ihren Rucksack und rennt los. Und dieses Lied ist erstmal so geil, ich musste das sofort auf meine Playlist packen. Falls ihr das auch cool findet, ist es Chemical Brothers Go. Richtig geiler Song. Habe ich auch wirklich wochenlang einen Ohrwurm von gehabt. Habe ich jetzt auch direkt wieder einen Ohrwurm von. Und er tanzt halt einfach so geil dazu. Also er bewegt sich halt so geil einfach dazu. Das ist diese Szene, es hat sich so in meinen Kopf gebrannt und bei vielen anderen anscheinend auch, weil wie gesagt, diese Szene halt gerade richtig ikonisch wird oder ist schon. Ja, richtig, richtig, richtig cool. Ja, und an sich war der Film eigentlich auch ganz unterhaltsam. Also da würde ich auch sagen, irgendwas so, ja, so 7 von 10 Folge kurze Popcorn-Tüten kann man auch schon vergeben. Ist mal ganz nett zwischendurch. Und ansonsten hatte ich noch drauf gehofft, dass du Send Help geguckt hast. Weil der ist jetzt bei Disney Plus drin.
Nee, hatte ich vor, aber habe ich noch nicht geschafft.
Okay, gut. Ja, da muss ich ja leider sagen, dass mich der Film enttäuscht hat.
Ach, scheiße.
Ja, also der Film ist von Sam Raimi, wird sehr vielen was sagen. Weiß ich nicht, es ist halt so eine schwarze Komödie, sag ich mal. Und dadurch wirkt es ganz oft so albern. Und irgendwie war der Stil gar nicht meins. Ich find's schade. Ich hätte es viel cooler gefunden, wenn man das auf Ernst gemacht hätte. Und halt wirklich Thriller-Horror-mäßig und nicht dieses schwarze Komödien-Ding.
Okay.
Schwarze Horror-Komödie, was weiß ich, keine Ahnung. Spielt ja Rachel McAdams mit und hier der Typ von Maze Runner, ich weiß seinen Namen gerade nicht. Und sie ist ja bei ihm angestellt und er mag sie gar nicht, weil sie ist so ein Mauerblümchen. Und will auch sie eigentlich versetzen lassen und so. Und dann sind die ja nochmal geschäftlich unterwegs mit dem Flugzeug. Das Flugzeug stürzt ab. Sie landen auf einer einsamen Insel und sie ist aber halt so eine Survival-Maus. Also die guckt halt ganz, ganz viel so Survival-Kram und kennt sich halt richtig gut aus und so. Und er ist halt einfach ein Typ im Anzug, sag ich jetzt mal. Und weiß halt nichts. Und sie rettet ihm dann halt so ein bisschen den Arsch, muss man sagen, ne? Und er ist dann halt plötzlich auf sie angewiesen, obwohl er sie nicht mag. Und an sich ist die Story und die Idee ja cool, aber ich mochte halt die Art des Films einfach nicht und die Umsetzung. Ich habe den mit meinem Freund zusammen geguckt und er war auch, dass er gesagt hat, was gucken wir hier? Also nee, der mochte es auch gar nicht und ich war auch leider richtig enttäuscht. Und deswegen kriegt der Film nur so, ich sag mal, 5 von 10 Folge kurze Popcorn.
Ich glaube, dann werde ich den jetzt aber auch nicht mehr gucken. Also es klingt auch nicht nach was mir gefallen würde.
Was ich kurz noch ansprechen möchte, ich bin ja weiterhin hier in meiner Babybubble, weshalb es neu im Stream und neu im Kino für euch als Zusammenfassung immer auf Instagram gibt, auf unserem Kanal Schreckszene-Podcast. Aber was ich kurz einmal ansprechen möchte, weil der Film wird jetzt gerade schon als Horrorfilm des Jahres gehandelt, ist Obsession. Der kommt am 25. Juni ins Kino.
Ja, Mann.
Und Lena und ich schicken uns gerade immer schon die ganze Zeit irgendwelche Bilder und Videos bei Instagram hin und her, weil der wirklich gut aussieht. Also da geht es ja irgendwie um so einen Typen, der in ein Mädel verknallt ist, sich aber nicht so richtig traut, sie anzusprechen. Und dann findet er in so einem Kuriositätenladen ein Spielzeug namens One Wish Willow. Und er wünscht sich dann, dass dieses Mädchen ihn mehr liebt als alles andere auf der Welt. Und dann, ja, ist sie halt so ein bisschen obsessed mit ihm. Und das artet dann ganz schön aus. Und das sieht richtig geil aus.
Ja, ja, vor allem machen die halt so geile Werbung. Also ich habe halt so ein Plakat gesehen. Also nicht Plakat, sondern eher so digitale Anzeige. Und wenn du da halt dran vorbeifährst, so am ersten Tag sind da einfach so Nachrichten von ihr, wo halt irgendwie steht, ich liebe dich. Und dann am zweiten Tag schon so, warum antwortest du nicht? Und am dritten Tag schon so, du bist alles für mich. Und dieses Plakat wird einfach mit jedem Tag krasser. Und das finde ich irgendwie geil.
Ja, also das Marketing ist da richtig gut anscheinend für diesen Film. Die machen richtig coole, viele Sachen gerade. Den wirst du dir doch bestimmt angucken im Kino, oder?
Ja, glaube ich auch.
Okay, dann bin ich gespannt, was du sagst. Ich sehe mich im Moment immer noch nicht in der Lage, mal ins Kino zu gehen, aber bin gespannt, was du dann sagst. Okay, dann würde ich sagen, steigen wir ein in die Handlung von Midsommar.
Ja, wir haben das in diesem Fall tatsächlich mal geplant und es war nicht mehr Glück als Verstand, dass ja am 21. Juni, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, die Sommersonnenwende ist.
Nee, also in diesem Jahr nicht. In diesem Jahr ist
es früher. Ach so, sondern?
Der Midsommerabend ist in diesem Jahr am 19. Juni und der Midsommertag am 20. Juni.
Ah.
Yes.
Und das ist auf jeden Fall dann der längste Tag des Jahres. Und in Deutschland merkt man es natürlich auch, aber je nördlicher man kommt, desto krasser wird es halt. Und man kennt es ja so von Skandinavien, dass es dann einfach teilweise nachts gar nicht mehr dunkel wird. Und genau darum geht's hier.
Genau, und wir haben uns gedacht, das nehmen wir jetzt mal als Aufhänger, über den Film Midsommar zu sprechen. Aus dem Jahre 2019. Drehbuch und Regie kommen von Ari Aster. Der hatte seine Regie- und Drehbuchdebüt mit Hereditary 2018. Und dann kam ein Jahr später schon Midsommar. Und dann noch halt so Filme wie Bo hat Angst, Eddington. Also der sticht schon immer sehr heraus mit seinen Filmen. Die sind immer ein bisschen sehr speziell. Kann man mögen oder auch nicht. Ich habe in einer unserer ersten Folgen sehr über Hereditary hergezogen. Ich muss sagen, also, und dafür kriege ich übrigens richtig viel Hate teilweise, weil der Film allgemein super beliebt ist. Weshalb ich jetzt, und da könnt ihr euch jetzt alle wieder beruhigen, mir gesagt habe, ich gebe dem Film jetzt nochmal eine zweite Chance und werde ihn mir nochmal anschauen. Lena kennt ihn, glaube ich, noch nicht, oder?
Nö.
Ja, weil Lena generell jetzt nicht so der große Ari Aster-Fan ist. Aber genau, ich werde mir den nochmal angucken. Ich werde dem nochmal eine Chance geben. Vielleicht machen wir dann doch irgendwann auch nochmal eine Folge darüber. Aber genau, ich muss ihn mir jetzt erstmal nochmal anschauen. Wie gesagt, das ist schon wirklich jetzt richtig lange her. Bestimmt schon 8, 9 Jahre, bis ich den gesehen habe. Warte mal, kommt das hin? Der ist von 2018. Nee, den könnte es nicht 8, 9 Jahre sein. Dann, ja, 8 Jahre sind es dann. Ich glaube, ich habe den relativ schnell geguckt, als der rauskam. Naja.
Ich will jetzt aber auch gar nicht sagen, dass ich was gegen Ari Aster habe, weil ich habe von ihm, soweit ich weiß, nur Midsommar gesehen, glaube ich. Weil sowas wie Beau's Afraid wollte ich halt von Anfang an nicht gucken,
Stimmt. Weil
ich von mehreren Leuten nicht so positive Rezensionen
von mir auch, unter anderem,
gehört habe. Und dann ging der halt, glaube ich, irgendwie über 3 Stunden.
Ja, ja, ja.
Und da denke ich mir, ich werde nicht 3 Stunden Lebenszeit opfern für einen Film, bei dem ich mir einigermaßen sicher bin, dass er mir nicht gefällt. Natürlich könnte ich überrascht werden. Ich weiß, es ist jetzt einfach ein Risiko, was ich selber eingehe und ich sage, nö, kein Bock. Und bei Midsommar, das ist schon ein cooler Film. Ich will da jetzt gar nicht dran meckern, aber man hat halt einfach die ganze Zeit so ein bedrückendes Gefühl. Und ich kann auch sagen, ich habe den heute erst richtig zu Ende geguckt, weil ich mich so lange davor gedrückt habe, den nochmal zu gucken. Nicht, weil das ein schlechter Film ist, aber einfach, weil es mir persönlich jetzt nicht so gut geht, wenn ich den gucke.
Aber du kanntest den schon, ne?
Ja, aber es ist meiner Meinung nach kein Film, den man unbedingt 2-mal gucken muss.
Echt? Also ich habe den jetzt schon zum 4. Mal geguckt und ich finde den großartig.
Okay, krass.
Ja.
Ich finde halt, beim ersten Mal ist man noch so gespannt darauf, was da passieren wird. Und deswegen ist das mit der Stimmung dann auch völlig in Ordnung. Aber wenn da halt kein offenes Ende mehr auf einen wartet, dann ist da halt trotzdem einfach noch diese super unangenehme Stimmung. Und naja,
ja, das macht den Film gut. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, starten wir mal rein in die Handlung.
Ja, in diesem Film ist es so, es gibt, glaube ich, wenig Filmfiguren, die ich vielleicht so sehr hasse, wie Christian in diesem Film. Das ist wirklich, ganz schlimm. Ich hatte den nicht so schlimm in Erinnerung.
Kurz nur als Anmerkung, der wird ja gespielt von Jack Rayner, den man kennen kann, zum Beispiel aus Transformers Ära des Untergangs oder jetzt gerade auch aus dem neuen The Mummy-Film. Da spielt er auch mit.
Deswegen haben wir auch letzte Folge schon über ihn gesprochen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ne?
War es die letzte Folge? Letzte oder vorletzte?
Ja.
Es verschwimmt alles genau in meinem Kopf schon.
Ja, in der Hauptrolle sehen wir hier Dani und es fängt für sie richtig unfassbar schrecklich an, weil man sieht am Anfang schon, dass sie Angst hat und sich unwohl fühlt, weil sie ganz komische Nachrichten von ihrer Schwester bekommen hat und dann antwortet niemand mehr. Und es kommt dann sehr schnell raus, dass ihre Schwester erweiterten Suizid begangen hat und dabei die Eltern mitgetötet hat. Das heißt, Dani hat einfach von heute auf morgen gar keine Familie mehr.
Wird sie nicht Danny ausgesprochen? Ist ja Englisch. Oder sagen sie
ich Danny? Dachte immer, es ist so ein bisschen skandinavisch, nee, weil sie auch so aussieht. Nee. Ja, nee, sie ist nicht Schwedin.
Ich glaube, sie sagen Danny immer. Oder? Okay. Da müssen wir uns jetzt drauf einigen. Sonst wird sie im Verlauf... weil sie ist ja Amerikanerin. Ich glaube, sie sagen
ja,
Danny.
Ja, dann heißt
immer sie
halt Danny.
Ja. Die übrigens gespielt wird von Florence Pugh, die ich liebe. Ganz, ganz tolle Frau. Die hatte ihre erste große Rolle bei Lady Macbeth. Dann kam schon Midsommar unter anderem. Also sind jetzt so die großen, wichtigen Filme. Für Little Women hat sie ja unter anderem auch eine Oscar-Nominierung gekriegt für beste Nebendarstellerin. Dann spielt sie seit 2021 in den Marvel-Produktionen die Schwester von Black Widow, Yelena. Finde ich sie auch großartig. Dementsprechend hat sie natürlich auch bei Thunderbolts mitgespielt. Und dann auch in so Filmen wie Oppenheimer oder Dune Part 2. Also ich finde die richtig, richtig cool. Ich mag die sehr.
Ja.
Und ich finde die auch so hübsch irgendwie. Also die hat auch wieder so ein besonderes Gesicht. Die könnte ich auch den ganzen Tag angucken.
Die passt ja auch einfach gut rein, finde ich.
Ja.
Und wir sehen schon, bevor sie erfährt, dass ihre ganze Familie tot ist, dass ihr Freund mit seinen Kumpels darüber redet, also Christian, dass er eigentlich Schluss machen will. Sein Hauptproblem ist, ihr scheint es psychisch auch so nicht gut zu gehen. Bei Wikipedia stand irgendwie, sie hat eine Depression, aber das Wort Depression wird jetzt, glaube ich, nie direkt genannt. Und er findet es ein bisschen nervig, dass sie so viele Gefühle hat, weil er würde es schon eigentlich lieber bumsen. Wo ich mir auch so denke, ja, Christian, okay. Ja, sie erfährt dann, dass jetzt ihre ganze Familie tot ist und für ihn ist dann mehr oder weniger klar, jetzt Schluss zu machen wäre nicht optimal. Wenn ich mir aber angucke, wie er sie danach behandelt, denke ich mir, hättest du mal lieber Schluss gemacht.
Ja, ich finde auch die Art, wie ihre Eltern und ihre Schwester sterben. Also die Schwester, die macht ja das Auto in der Garage an und legt dann so Schläuche ins Schlafzimmer der Eltern und klebt sich selber so einen Schlauch an den Mund. Boah, und diese Bilder gleich zu Beginn des Films, das sieht so schlimm und so krass aus.
Ja.
Und das flackert ja bei ihr auch immer wieder so auf im Verlauf des Films. Boah, und das ist so, ich krieg direkt Gänsehaut, wenn ich drüber rede, weil ich das so ein, oh, weiß ich nicht, diese Art von Tod irgendwie und oh, das ist irgendwie, weiß ich nicht, das startet schon so richtig unangenehm rein einfach.
Ja. Und dann kurze Zeit später, ich habe extra nochmal geguckt, es wird nicht direkt gesagt, wie kurz danach, geht es ihr halt einfach wahnsinnig schlecht und ich glaube, sie liegt auch viel im Bett, weil offensichtlich hat sie so ungefähr den schlimmsten Schock, den man sich vorstellen kann.
Mhm.
Und sie wird davon wach, dass Christian losgeht und halt sagt, ja, ich schaue ja nur kurz bei einer Party vorbei. Wo ich so denke, nein, Christian, du bleibst zu Hause, du guckst jetzt nicht bei der Party vorbei. Und weil sie auf gar keinen Fall allein sein möchte, geht sie dann halt mit. Ich glaube, sie weiß auch, dass er das eigentlich nicht mehr will, aber sie will halt logischerweise einfach nicht alleine sein.
Mhm.
Und bei der Party erfährt sie dann, dass er mit seinen Kumpels zu so einem Midsommerfest fliegen möchte, was auch 6 Wochen geht und auf einem anderen Kontinent ist, weil dafür muss man ja logischerweise nach Europa. Und danach streiten die sich auch, weil er auch sagt so, ja, ich habe das doch schon mal angesprochen. Und sie so, ja, du hast nur gesagt, dass du die Idee hattest, nicht, dass du das durchziehen möchtest und vor allem nicht, dass du schon ein Ticket gekauft hast.
Ja, und dass es in 2 Wochen losgeht und er hat es ihr halt immer noch nicht erzählt.
Ja.
Also.
Und dann streiten die sich, weil er jetzt sauer ist, dass sie ihm Vorwürfe macht und am Ende entschuldigt sie sich bei ihm. Das tat mir alles so leid, wirklich, ich jetzt das nochmal zu sehen, das war so schrecklich, weil ich die ganze Zeit dachte so, Danny, du müsstest mit dem Schluss machen und natürlich kannst du das gerade nicht, weil es dir zu schlecht geht. Aber das ist so ein grundauf schlechter Mensch und er denkt sich, er kommt jetzt am besten aus der Situation raus, indem er sie einlädt und dann halt hofft, dass sie Nein sagt. Aber sie ist halt einfach komplett verstört und geschockt und sagt halt ja, weil sie nicht alleine sein will. Und dann kommt sie mit. Und sowohl er als auch seine Freunde sind richtig pissig, weil die haben, oh, jetzt gar keinen Bock, so eine depressive, geschockte Frau mitzunehmen. Zu ihrem Sufffest. Ja. Ich war von Anfang an pissig.
Ja, er ist nicht der Einfühlsamste. Das kann man festhalten.
Ja, also er ist wirklich so ungefähr der schlimmste Freund, den ich mir vorstellen kann. Ich finde das so, so schrecklich, was der ihr alles da antut. Jo, die Reise geht los. Das ist eine Gruppe von Freunden. Den einen davon nenne ich den unwichtigen Freund, weil er quasi irgendwie keine nennenswerten Eigenschaften hat. Der wird gespielt von dem Typen aus dem You Guys Are Getting Paid Meme. Wie heißt der nochmal?
Will Poulter.
Ja.
Den man auch kennen kann aus Chroniken von Narnia, Wir sind die Millers, Maze Runner, Revenant, Death of a Unicorn und zuletzt jetzt unter anderem auch Rare Fair. Also ist ein bekanntes Gesicht, finde ich.
Aber der ist hier in der Handlung einfach am unwichtigsten. Wichtig ist noch Pelle. Der kommt halt wirklich aus Schweden, aus diesem Dorf. Deswegen ist er halt relevant, weil er die da alle mit hinbringt. Und wichtig ist auch Josh, weil seinetwegen sind die da, weil der will nämlich seine Diplomarbeit darüber schreiben. Also Josh hat das Ganze, glaube ich, inszeniert, weil ihn das interessiert, aber halt auf Basis von Pelles Lebensgeschichte. Und der unwichtige Freund und auch Christian sind, glaube ich, einfach nur dabei, weil sie feiern wollen. Also, dass Christian dabei ist, das hat jetzt auch für die Diplomarbeit am Anfang erstmal keinen Sinn. Das ist jetzt nicht so, dass der aus Unigründen dahin musste.
Hm. Nö, die haben einfach Bock, ein bisschen drauf zu sein, ein bisschen hübsche Frauen angucken und es sich gut gehen lassen.
Ja, und dass er schon eine wahnsinnig schöne Frau an seiner Seite hat, ist Christian offensichtlich egal.
Mhm.
Die lernen dann da in diesem Kaff, wo die hinfahren, am Anfang erstmal die Freunde von Pelle kennen, um da so ein bisschen bevor sie in die Gemeinschaft fahren, schon mal ein paar Leute kennenzulernen. Und es startet da, also die haben ihre Rucksäcke, glaube ich, sogar noch auf und schon werden ihnen Pilze angedreht. Ja. Für alle Personen, die zuhören und unter 18 sind, das sind keine Champignons, das sind Drogen. Das ist keine gute Idee, die zu nehmen, vor allem wenn man sowas Schlimmes gerade durchgemacht hat wie Danny.
Hast du schon mal Pilze probiert?
Nee, du?
Nee, also da habe ich auch wirklich, da habe ich schon so krasse Geschichten gehört von, dass Leute da aus dem Fenster gesprungen sind und so, weil die dann Sachen gesehen haben, die nicht da sind. Da habe ich viel zu viel Angst vor.
Ich glaube auch vor allem, wenn du ein Trauma hinter dir hast, ist das besonders schlimm, weil ich glaube, die holen auch Sachen wieder hoch aus deinem Unterbewusstsein. Hm. Also das war wirklich eine offensichtlich schlechte Idee und sie sagt ja auch, sie will das nicht und ist halt auch so, nein, mach das doch einfach ohne mich, dann sind die Jungs direkt pissig.
Naja, sie sagt ja, sie will schon, aber später, sie will halt erstmal ankommen.
Ja.
Und durch der Gruppenzwang führt dann dazu, dass sie sagt, ja okay, gut, dann doch.
Vor allem Christian ist halt auch schon wieder so scheiße, weil der gibt ihr direkt ein schlechtes Gefühl. Der ist halt so...
Naja, obwohl er sagt, komm, ich warte mit dir
zusammen.
Ja, dann
warte ich halt mit dir.
Ja, ja, genau. Also er will ja noch mit ihr zusammen warten und dann machen die Jungs ja aber so...
Er will nicht mit ihr zusammen warten, er will ihr ein schlechtes Gewissen machen. Das merkt man ihm richtig doll an, dass er gar nicht ernsthaft warten möchte. Es ist so ein Wichser. Und dann, weil sie nicht den anderen ein schlechtes Gefühl geben will, nimmt sie Pilze. Wo ich mir denke, ich kann es komplett nachvollziehen, weil sie, glaube ich, einfach so People-Pleaser ist und irgendwie nicht will, dass jetzt alle sauer auf sie sind. Deswegen verstehe ich es sogar ein Stück weit. Aber es ist natürlich eine super beschissene Idee.
Ja, und es sieht auch so krass aus. Also wirklich diese Szene, wie sie so die Hand ja auf dem... Wir sitzen ja alle so draußen im Gras und sie hat die Hand so auf dem Gras und plötzlich wächst das Gras durch ihre Hand durch. Also zumindest sieht sie das.
Ja.
Und da denke ich mir so, boah, nee, also auf so einen Trip hätte ich gar keinen Bock. Nee.
Sie hat ja auch einen richtig schlechten Trip. Also sie rennt auch weg, weil es ihr so schlecht geht. Und was auch noch wichtig ist, habe ich am Anfang vergessen, der Tag, an dem die ankommen, ist ihr Geburtstag.
Das ist nicht der nächste Tag dann?
Auf jeden Fall so dieser Starttag. Also das finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass Christian sich halt einen Flug gebucht hat und in dem Wissen, dass er dann den Geburtstag seiner schwer traumatisierten Freundin verpasst. Er ist ein Held einfach.
Ja, und dann gibt es halt so diese Szene, also er vergisst dann wirklich auch ihren Geburtstag und redet sich dann so ein bisschen raus mit, weil da ist es ja fast nicht dunkel.
Ja.
Und von wegen, ja, das Sonnenlicht hat ihn so durcheinander gebracht, welcher Tag jetzt ist und so. Sie sagt dann noch zu den anderen, die so ein bisschen so, hat dein Geburtstag vergessen, sagt sie, ja, ich habe ihn halt auch vergessen zu erinnern. Ich mir so denke, Maus, nee, also wirklich nicht. Das ist richtig, das ist richtig schlimm. Du musst nicht deinen Freund daran erinnern, dass du Geburtstag hast. Der hat dann gefälligst selber dran zu denken. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, boah, du blöder Idiot, wirklich, du hast diese Frau nicht verdient.
Außerdem muss ich auch sagen, sie hat ihn ja sogar dran erinnert. Bei dieser Party, da hat sie ja noch gesagt, das ist doch an meinem Geburtstag.
Ja.
Deswegen wussten wir das ja auch schon, dass sie Geburtstag hat. Sie hat ihn sogar dran erinnert. Er hat es trotzdem vergessen.
Ja, ja. Sie hätte ihn wahrscheinlich direkt am Tag selbst auch nochmal erinnern müssen. Schatz, und einen Tag vorher vermutlich auch. Übrigens, morgens mein Geburtstag und hallo, ich habe heute Geburtstag.
Genau. Und dann hätte sie ihm noch einen Kalender kaufen müssen, wo sie das einträgt.
Ja, genau. Nee, also das ist schon eine schlimme Szene. Da denkst du dir auch so, boah, also spätestens jetzt...
Ja.
Spätestens jetzt sollte der wirklich bei allen, die diesen Film gucken, unten durch sein. Da musste sich jetzt jeder denken, bist du ein Vollpfosten.
Sein Freund Pelle hat aber dran gedacht und schenkt ihr auch was. Und ich glaube, der steht auch ein bisschen auf sie.
Ja, glaube ich auch.
Ich glaube, aus Christians Sicht ist das auch bestimmt nicht cool, dass Pelle ihr was schenkt. Aber da nicke ich mir so, nee, da hast du jetzt kein Recht mehr, sauer auf deinen Freund zu sein. Das ist, du bist das Problem. Und dann hat dein Kumpel auch in meinen Augen jetzt eigentlich fast schon das Recht, sich an die ranzumachen, weil... Christian will ja, glaube ich, auch, irgendwann wird ihm ja klar, dass er auch lieber gern die Frauen hätte, die da rumlaufen.
Ja, er wirkt zumindest nicht abgeneigt.
Ja. Kurz bevor das alles passiert, hören wir noch so eine Rede bei so einem Fest, wo auch gesagt wird, dieses Fest geht jetzt hier 9 Tage lang und dieses Riesenfest findet nur alle 90 Jahre statt. Also die feiern sonst schon auch jedes Jahr so ein bisschen Midsommar, aber halt jetzt nicht in diesem Riesenstil, wie es jetzt hier passiert.
Ja. Ich finde es übrigens, ist dir aufgefallen, dass die ganze Zeit, während die Schwedisch reden, das nicht untertitelt ist?
Manchmal schon.
Nee.
Ja, da fällt mir auf, ich habe eine kleine Story dazu, wie ich Midsommar geguckt habe. Du hast den bei Magenta geguckt, ne?
Ja.
Ja, ich wollte den gestern bei Magenta gucken. Dann hieß es, dass Magenta da so eine Art Vorhang hat quasi, wie in so einer Videothek. Ich konnte mir nicht mal das Cover von Midsommar angucken, weil ich musste unseren Code eingeben für Magenta. Und ich habe die ganze Zeit mit meinem Freund telefoniert und wir haben beide versucht herauszufinden, was dieser Code sein könnte. Wir sind nicht drauf gekommen.
Ja, das ist so ein Kindersicherungscode, den man einmal festlegt am Anfang.
Ja, wir wissen aber nicht mehr, welcher das ist. Und wir wissen auch nicht, ob wir den überhaupt schon festgelegt haben. Ach so, das war das Problem. Und man hätte sich dann einloggen können, aber für diese Login-Daten, er war ja nicht zu Hause. Also das war alles eine riesige Scheiße. Und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, ich mache jetzt einen richtigen Reiche-Leute-Move. Wir haben zwar Magenta, aber ich leihe mir den jetzt bei Prime. Ist mir jetzt einfach zu doof. Ich hätte es sonst nicht geschafft.
Hä, und da waren jetzt dann Untertitel?
Ja.
Bist du sicher?
Mhm.
Also eigentlich gibt es nämlich extra keine Untertitel, damit du als Zuschauer selber auch so dieses Gefühl hast von Isolation. Und ich komme jetzt hier an eine neue Gemeinschaft, die eine andere Sprache sprechen und ich verstehe hier gerade gar nichts. Ich habe übrigens, das kann ich einmal ganz stolz erwähnen, ein bisschen was zumindest verstanden, denn ich hatte 7 Jahre Schwedisch in der Schule. Und das hat zumindest für das ein oder andere Wort und den ein oder anderen Satz gereicht, den ich verstanden habe, trotz dessen, dass es keine Untertitel gab. Da war ich ein bisschen stolz, dass doch noch ein bisschen was hängen geblieben ist aus meinem Schulschwedisch.
Also wusstest du das gar nicht, dass das nur alle 90 Jahre gefeiert wird? Oder hat die Person in dem Moment auch nochmal Englisch geredet?
Nee, ich habe es ja auf Deutsch geguckt, den Film.
Ja, aber die Schweden, die sprechen ja zwischendurch manchmal Englisch, weil sie halt sagen, ja, wir wollen ja auch, dass unsere amerikanischen Freunde uns verstehen.
Aber
und jetzt weiß ich nicht mehr, ob diese Rede... Ja, in der Übersetzung natürlich. Das ja, ist mir schon
so.
Klar.
Nein, das war wirklich so, also das mit den 90 Jahren, das hatte sie dann nochmal übersetzt. Ja, aber das habe ich auch vorher schon sozusagen auf Schwedisch schon verstanden, was sie da gesagt hat. Aber den Part hat sie tatsächlich nochmal übersetzt. Aber es gibt auch viel Dialog im Film, der nicht nochmal extra dann übersetzt wird für irgendwen, sondern die unterhalten sich halt einfach zwischendurch immer mal ein bisschen. Und du guckst halt und denkst dir so, ne? Okay.
Aber dann hat Prime das vielleicht verkackt und hat einfach Untertitel eingefügt, obwohl es von ihm jetzt gar nicht gewollt war.
Du, es ist auch manchmal bei Netflix so, dass dann Untertitel fehlen. Das fuckt mich auch richtig ab. Also zum Beispiel bei Bestes Beispiel Tatsächlich Liebe gibt es ja so eine Szene, weil sie ist Portugiesin in der einen kleinen Mini-Story.
Ja, und die rennt da durch Portugal.
Genau.
Ja.
Sie sagt dann immer zwischendurch was aus auf Portugiesisch und das wird eigentlich Untertitel, damit du verstehst, was die Frau sagt. Und bei Netflix fehlen diese Untertitel. Und da könnte ich wirklich jedes Mal in den Fernseher treten, weil mich das so aufregt. Ich weiß, was sie sagt, weil ich den Film schon ungefähr 100 Mal gesehen habe, aber mich nervt es trotzdem, dass das dann fehlt.
Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Also wenn euch das stört, ladet mich zu eurem Filmabend ein. Ich kann das übersetzen. Ja. Nicht, weil ich Portugiesisch kann, sondern weil ich weiß, was da gesagt wird.
Ja, ja.
Miss Dunkin' Donut 2003. Also, ja, ne, ich kenn's auswendig.
Gut.
Ja. Zurück zu Midsommar. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben in den letzten Folgen jedes Mal über Tatsächlich Liebe gesprochen. Ja.
Wir kommen da immer wieder hin.
Ist ja auch ein super Film. Die lernen da jetzt so ein bisschen die Leute kennen und da ist auch ein Bär in einem Käfig. Was ich auch krass finde, weil der Käfig ist auch ungefähr so groß wie der Bär. Und der Käfig ist auch, glaube ich, aus Holz. Hm.
Ja.
Ich würde diesen Stangen nicht vertrauen.
Ich auch nicht.
Dann erzählt jemand, dass in dieser Gemeinschaft das Leben so in Jahreszeiten eingeteilt wird und quasi so von 0 bis 18 ist der Frühling und so weiter und so fort und der Winter geht bis 72. Und Danny fragt schon so, was passiert denn danach? Und die Frage wird ihr nicht beantwortet. Stattdessen erzählen sie, dass es hier einen Tanzwettbewerb gibt und wer den Tanzwettbewerb gewinnt, der wird Maikönigin.
Was falsch übersetzt ist.
Wieso?
Weil Midsommar ist ja nicht im Mai. Es ist ja im Juni. Das ist halt falsch übersetzt so gesehen, weil das in Deutschland das Midsommarfest am ehesten dem Maifest oder diesem Maibaum aufstellen und so am ehesten, so am nächsten kommt.
Ja, weil die tanzen ja auch um den Maibaum.
Ja, ja, genau, deswegen. Ja, wir sagen dazu Maibaum ja hier, aber das ist eigentlich falsch sozusagen.
Ah, ja, voll.
Hm.
Die schlafen dann da alle zusammen in so einem riesen Schlafsaal, der aber wahnsinnig schön aussieht. Aber es ist halt so scheunenmäßig.
Schrecklich. Würde ich kein Auge zumachen. Da schreit auch die ganze Zeit ein Baby und so und du denkst dir so,
ja, genau,
Alter.
Das ist furchtbar.
Ja, und bei mir muss wirklich mucksmäuschenstill sein. Also wenn da irgendeiner zu laut auch nur atmet, kriege ich kein Auge zu. Und dann dieser riesige Schlafsaal, da habe ich auch gedacht, nee. Also mindestens Ohrstöpsel.
Ich schlafe halt immer mit Ohrstöpseln oder Kopfhörern. Und außerdem habe ich mir mittlerweile angewöhnt, auch wenn ich weiß, dass es sehr ungesund ist, dass ich zum Einschlafen jetzt immer was gucke. Und das ist auch immer Superstore, weil mich diese Serie voll beruhigt. Und da kann ich eh am besten pennen. Und die gucke ich natürlich mit Kopfhörern. Und dann lasse ich die halt einfach drin.
Mm.
Ja, einfach Superstore mit Kopfhörern gucken geht hier nicht, weil die auch gar kein Internet vor Ort haben und keinen Empfang, was natürlich total beruhigend ist, wenn man irgendwo ist, wo man die Sprache nicht spricht und mitten auf dem Land, und das ist ganz, ganz toll. Also liegen alle so die ganze Nacht, glaube ich, einfach so ein bisschen halbwach, weil das Baby durchschreit. Am nächsten Tag essen dann alle zusammen in so einer richtig schönen Runde, und die Auserwählten, die sitzen auch zusammen so am Kopf des Tisches, und die sind alle sehr alt. Und danach gehen die zu so einer Klippe und zwei von den Alten springen von der Klippe runter. Darunter ist kein Wasser. Das heißt, die sterben.
Also zumindest sie stirbt sofort.
Ja, und er nicht.
Er ist noch nicht tot.
Und vor allem sein Bein liegt neben ihm, aber abgetrennt. Also er kann so seinen eigenen Fuß angucken.
Ja, also das ist wirklich so eine Szene, wenn du vorher noch nicht weißt, was passiert. Ich glaube, also ich weiß noch, wie ich beim ersten Mal gucken richtig, glaube ich, so ein ausgestoßen habe. Weil ich mich so erschrocken habe, weil ich damit nicht gerechnet habe. Ja, und da dann der Mann, der sich von der Klippe gestürzt hat, noch nicht tot ist, muss man hier ein wenig nachhelfen.
Mhm.
Und da kommt dann so ein, ich nenne es jetzt mal Hammer, mit einem sehr langen Stab zum Einsatz. Und dann wird auf diesen Kopf eingeschlagen. Und das zeigt man sehr genau in diesem Film. Was krass ist. Also so bildertechnisch ist der Film hier und da echt heftig.
Ich wusste gar nicht mehr, dass das ein Hammer war, weil ich habe in dem Moment halt einfach nicht hingeguckt.
Naja.
Gar keinen Bock.
Ja, das sieht schon doll aus. Das ist übrigens, sie erklären das ja, dass das ja so eine Tradition ist oder, ne, also ja, sozusagen in deren Gemeinschaft, weil was sollen sie sozusagen, wenn sie alt und gebrechlich sind, so auf den Tod warten, dann gehen sie doch lieber freiwillig. So ein bisschen so ist das.
Ja.
Das ist, aber habe ich zumindest gelesen, ein Mythos. Also, weil es gibt diesen Mythos, der halt besagt, dass in Zeiten von Hungersnöten oder Krisen so ältere Menschen, die nicht mehr in der Lage waren zu arbeiten oder sich selbst zu versorgen, halt eben von der Klippe gesprungen sind, um halt die Familien so zu entlasten und der Gemeinde eine Chance geben, dadurch dann zu überleben.
Aber der Mythos ist falsch.
Angeblich ist es nur ein Mythos und das gab es nicht. Ich konnte mir aber vorstellen, dass es irgendwo sowas doch gegeben hat.
Aber zumindest hier im Film kann man auch echt sagen, die wurden nicht geschubst oder so. Die sind wirklich freiwillig gesprungen.
Ja.
Und die ganzen jungen Menschen, die jetzt hier als Gäste dazugekommen sind, die rasten halt verständlicherweise ein bisschen aus, weil, ja, das sieht man jetzt ja auch nicht jeden Tag. Einige von denen wollen auch abreisen, aber die werden dann halt vor allem von den Gemeindemitgliedern so beruhigt und dann wird halt erklärt, so ja, die machen das doch freiwillig, das ist für die Gemeinschaft so menschenopfermäßig, wir bedanken uns halt dafür, dass es uns so gut geht und geben dann halt quasi der Natur was zurück.
Ja.
Und kommt dann auch dazu, dass dann auch wirklich alle irgendwie bleiben. Teilweise auch mit Überredungen. Also vor allem Pelle zum Beispiel, der redet halt auf Danny ein und will halt auch nicht, dass sie geht. Und letztendlich bleiben dann wirklich alle und die Alten, die jetzt tot sind, werden verbrannt. Danny hat dann nachts auch ganz schlimme Albträume und man sieht halt, dass da so ein rothaariges Mädchen aus der Gemeinde rumläuft und etwas unter Christians Bett legt. Und Josh, das ist der Typ, der die Diplomarbeit schreiben möchte, der kriegt das halt mit und geht dann zu Pelle und fragt, was da los ist. Und der sagt, das war so eine Liebesrune. Offensichtlich steht die auf Christian. Ich mir so denke, das ist eine Gruppe von lauter Singles und du nimmst dir den einzigen, der vergeben ist, aber okay. Und ja, ich glaube, mit dieser Rune will man dann wahrscheinlich so ein bisschen, dass die Person sich zurückverliebt, was mich wieder zu Obsession führt. Und Christian kriegt das dann mit und kommt dazu und Pelle erklärt ihm dann, dass die Rothaarige im letzten Jahr so einen Wandel durchgemacht hat, da machen die irgendwie so ein Fest und jetzt darf sie halt legal bumsen. Und da frage ich mich natürlich, wie alt ist die? Weil das kann natürlich sein, dass die einfach 18 geworden ist oder irgendwie 21 oder so. Ich kann das bei der voll schlecht einschätzen, wie alt die ist. Oder die ist halt echt erst sowas wie 14 oder 16.
Ja, weil sie so vielleicht gerade das erste Mal ihre Tage gekriegt hat oder so. Da sagt man ja ganz oft so, na jetzt ist sie eine Frau.
Das wäre halt richtig schlimm, weil dann wäre sie vielleicht auch erst 12. Aber ich glaube, so jung ist die nicht, oder?
Nee.
Also es wird im Film einfach nicht gesagt und von meinem inneren Seelenfrieden hoffe ich jetzt einfach mal, dass sie volljährig ist.
Ja, also das mit dieser Liebesrune, das habe ich jetzt tatsächlich gar nicht speziell gefunden, ob das ein wirklicher Brauch ist zum Midsommerfest, weil es wurde natürlich hier im Film vieles aufgegriffen, was man so zum Midsommerfest macht. Das hattest du jetzt gar nicht weiter erwähnt. Man sieht zwischendurch auch nochmal, wie Mädchen Blumen pflücken, rückwärts.
Ja.
Und sie dann auch noch sagen, wissen die eigentlich, wie bescheuert sie dabei aussehen, so ungefähr? Das mit dem Blumen pflücken, das ist tatsächlich so eine Midsommertradition. Unverheiratete Mädchen pflücken 7 Sorten wilder Blumen. 7 oder 9, das ist immer so ein bisschen, weil hier im Film ist ja die 9 ganz präsent. Das ist wohl von Region zu Region unterschiedlich, ob jetzt 7 oder 9 verschiedene Sorten wilder Blumen, und legen sie dann unter ihr Kopfkissen in der Nacht. Und der Legende nach träumen sie dann von ihrem künftigen Ehemann.
Mhm.
Das Rückwärts ist dabei anscheinend nicht so relevant. Sie müssen dabei aber absolut still sein und dürfen natürlich niemandem erzählen, von wem sie geträumt haben. Also es geht nicht in Erfüllung, ne? Wissen wir ja. Genau, und ansonsten sehen wir natürlich viel, was auch Midsommertradition ist. Also, dass die Menschen natürlich sehr schick gekleidet sind. Also, dass sie dann so weiße oder blumige Kleider anhaben oder auch Trachten. Diese Blumenkränze, die natürlich sehr präsent sind, weil man früher eben glaubte, dass die Natur magisch ist. Und dass Elfen tanzen und Trolle irgendwie hinter Bäumen stehen. Ja, und der Morgentau, der könne kranke Tiere und Menschen heilen. Also ja, deshalb hat man wohl auch Tau in der Flasche gesammelt. Der wurde dann auch zum Backen benutzt. Und so alles ein bisschen abergläubisch. Finde ich aber an sich eigentlich wirklich richtig, richtig schön. Und dann gibt es natürlich diesen Baum, der dann aufgestellt wird, der geschmückt wird, um den herumgetanzt wird. Das kommt ja dann jetzt gleich auch nochmal. Und was auch gemacht wird, das sehen wir dann auch später im Film, dass Hering gegessen wird. Also die Midsommerkönigin soll dann einen Hering essen. Das ist irgendwie auch so eine traditionelle Speise wohl zum Midsommerfest.
Ja.
Ja, also hier wurde viel aufgegriffen. Und an sich finde ich, das sieht es auch immer richtig, richtig schön aus, wenn die alle so in diesen weißen Trachten sind und mit diesen Blumenkränzen. Ist schon hübsch.
Voll. Zwischendurch entscheidet sich Christian, und da merkt man dann auch, dass er nicht nur ein mieser Freund für Danny ist, sondern auch für seine Kumpels, dass er jetzt auch seine Diplomarbeit darüber schreibt. Und Josh ist zu Recht ein bisschen sauer und Christian versucht sich aber auch irgendwie so rauszureden von wegen, ja, ich wollte halt, dass du der Erste bist, der das erfährt. So, ja, hast ja trotzdem jetzt hier Scheiße gemacht. Also richtig fies, dem jetzt auch noch das Thema wegzunehmen. Aber Josh verzeiht ihm das auch irgendwie so ein bisschen. Also die müssen jetzt einfach beide so ein bisschen damit leben.
Ja, er sagt halt, ich will über die Horga schreiben, also über die Gemeinschaft, und der andere will halt über das Midsommerfest schreiben. Aber es ist natürlich schon sehr ähnlich. Also.
Ja. Während die da am nächsten Tag essen, steht der unwichtige Freund auf und will pinkeln gehen und pinkelt dabei gegen den Baum der Ahnen. Das wusste er vorher nicht. Die sind alle sehr, sehr sauer auf ihn und man merkt schon, die Stimmung kippt gegen ihn jetzt. Und dann haben die ja noch andere Leute da kennengelernt, nämlich Conny und Simon. Und Conny will immer noch abreisen von allem, was sie gerade gesehen hat mit den alten Leuten auf der Klippe. Und fragt sich halt, wo Simon ist. Und die erklären ihr dann, ja, der ist schon losgefahren, der wollte jemanden zum Bahnhof bringen. Und der Zug fährt ja auch nur alle 90 Minuten, deswegen mussten die sich beeilen, deswegen ist er jetzt ohne dich gefahren.
Aber du wirst halt gleich dann abgeholt und wirst auch zum Bahnhof gebracht.
Und so. Das kommt ihr halt auch richtig komisch vor und allen anderen auch, weil eigentlich würde der das ja nicht machen, dass er einfach ohne seine Freundin losfährt und ihr nicht mal was sagt. Also die sind ja da auch alle nur auf so einer etwas größeren Wiese. Er hätte ja schon noch mal kurz hingehen können und sagen, übrigens, ich hau jetzt ab.
Mhm.
Und sie hat ja auch gesagt, sie hätte notfalls auch auf seinem Schoß gesessen, weil das Auto angeblich zu klein ist, weil sie da unbedingt weg wollte. Josh will jetzt hier für seine Diplomarbeit ein bisschen was lernen und informiert sich auch über die Runen. Und dann erzählt ihm auch jemand, dass sie da halt jemanden haben, der so eine Art Orakel ist. Und der hat sowohl körperliche als auch geistige Behinderungen. Und das ist wohl Absicht, weil an sich betreiben die wohl in der Gemeinschaft kein Inzest, was Christian auch direkt jemanden gefragt hat, wo ich so dachte, was bist du für ein Vollpfosten? Gehst du ernsthaft jetzt zu jemandem hin und sagst, ja, macht ihr hier Inzucht? Aber
ja gut, aber die Frage ist irgendwo auch berechtigt, weil die sind ja nicht so viele Leute.
Ja, aber die Frage ist krass respektlos einfach.
Ja.
Ja, voll.
Kommt drauf an, wie man sie stellt, finde ich.
Na, so wie Christian geht's auf jeden Fall nicht.
Er erklärt ja dann auf jeden Fall, dass sie, damit das eben nicht passiert, dafür halt hin und wieder Leute von außen sich halt dazu holen.
Genau, aber für das Orakel, da wollen sie halt aktiv Inzucht betreiben, weil sie wollen, dass das Orakel eine Behinderung hat, in der Hoffnung, dass der dann nicht von so vielen Eindrücken getrübt wird und dann quasi so eine ganz pure Sicht auf die Welt hat.
Hm.
Ja, Jetzt kann man sich für Conny freuen, sie ist offensichtlich auch abgereist, hat aber schon wieder niemandem Tschüss gesagt. Auf einmal ist Conny weg. Und die fragen, Mensch, wo ist denn jetzt Conny? Hat sie Simon gefunden? Ja, ja, die ist abgefahren, hat aber nicht Tschüss gesagt.
Was übrigens mit Conny passiert, also das sehen wir ja im Film nicht. Es gibt aber einen Director's Cut, in dem der Film nochmal 30 Minuten länger ist. Da wird, glaube ich, habe ich zumindest gelesen, das nochmal aufgegriffen. Was mit Conny passiert. Das wurde nachher rausgeschnitten. Wie gesagt, insgesamt knapp 30 Minuten, weil der Film am Anfang eine höhere Altersfreigabe gekriegt hatte. Und dann wurde noch mal ein bisschen dran rumgeschnibbelt. Den Director's Cut, soweit ich das gesehen habe, kann man im Moment nicht über Stream gucken, sondern dafür musst du dir die DVD oder die Blu-ray kaufen.
Also man kann sich jetzt, glaube ich, schon denken, dass die Leute nie wieder von irgendwem gesehen werden. Und während die da essen, sitzt da halt der unwichtige Freund, Mark heißt der, habe ich mir hier aufgeschrieben. Und dann kommt halt so ein Mädchen aus der Gemeinschaft zu ihm und sagt so, hey, willst du mitkommen? Ich will dir was zeigen. Und es wirkt halt voll so, als würde da jetzt was laufen. Danach sieht man Mark aber auch nicht mehr. Josh schleicht sich dann nachts in den Raum des Orakels, wo auch eigentlich niemand hin soll, weil das ist halt ein eigener Raum, der schläft nicht bei all den anderen Menschen mit drin und will sich da die Runen angucken. Plötzlich steht Mark vor ihm, aber man sieht ihn halt nur so in der Dunkelheit, so ein bisschen so die Umrisse und Josh wundert sich noch. Und dann kommt eine andere Person von der Seite und erschlägt ihn. Und die Person hat auch irgendwie so ein aufgenähtes Gesicht, also der kann sein Gesicht nicht so richtig bewegen.
Nee, der trägt die Haut von wem anders.
Aber weißt du zufällig von wem? Ich dachte mir, vielleicht ist es Simon, aber man hat es nicht mehr so richtig sehen können.
Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber von einem der Kumpel auf jeden Fall.
Okay. Ja, jetzt sind Mark und Josh am nächsten Tag verschwunden und dass hier immer mehr Menschen verschwinden, scheint nicht das Riesendrama zu sein, sondern viel schlimmer für die Gemeinschaft ist, dass dieses Buch der Runen jetzt weg ist, weil das geht gar nicht. Die letzten drei Freunde, die jetzt noch da sind, sind Pelle, Christian und Danny und die werden jetzt auch getrennt für verschiedene Aktivitäten. Also Christian soll dann irgendwie mit einer reden und Danny macht einfach mit bei den Frauen, die haben halt einfach so Aktivitäten für den Tag. Und Pelle geht ganz woanders hin und soll, glaube ich, beim Suchen helfen. Und Danny soll jetzt auch mit den Frauen um den Maibaum tanzen. Und da wird ihr erzählt, die alle tanzen in der Theorie bis zum Tod. Und die, die überlebt und halt am längsten durchhält, die wird die Maibaumkönigin. Das versteht Danny aber alles gar nicht, weil es auf Schwedisch ist. Das heißt, vielleicht haben die meisten Leute, die den Film gesehen haben, das auch nicht verstanden. Aber bei Prime gab es, wie gesagt, Untertitel.
Ja, das geht irgendwie auf die Legende zurück, der Horga. Also da wird das irgendwie erklärt, ne? So dass der Legende nach der Teufel sich irgendwie verkleidet hat als Fiedler und dann alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen des Dorfes auf einen Berg geführt hat, wo sie angefangen haben zu tanzen und unter dem Einfluss der Macht des Teufels konnten sie nicht aufhören zu tanzen, obwohl sie immer erschöpfter wurden. Und sie haben dann so lange getanzt, bis der ganze Körper völlig erschöpft war und selbst als die Köpfe auf dem Boden schon lagen, sozusagen abgetrennt, haben die immer noch weiter getanzt. Und das ist irgendwie aber wohl ein bekanntes Volkslied in Schweden, dieses Horgaloten oder irgendwie so. Darauf geht das irgendwie zurück, was hier verwendet wurde im Film. Also es hat einen reellen Ursprung, sag ich jetzt mal.
Okay, Christian wird in der Zeit gefragt, wie er Maya findet, das ist die Rothaarige, und ob er sie nicht vielleicht mal bumsen möchte. Und wir sehen aber nicht, was er antwortet. Vielleicht antwortet er auch einfach gar nicht. Und Danny tanzt in der Zeit immer weiter und immer mehr Leute setzen sich halt hin und sie tanzt und tanzt. Und dann kommt jemand zu Christian und gibt ihm so einen Zauberdrink. Und er fragt schon so, ja, was ist denn da drin? Ich will jetzt nicht wieder einen schlechten Trip. Und die Person sagt so, nee, das wird dich halt öffnen. Und er trinkt das und sitzt dann da so ein bisschen bedroppelt rum. Danny gewinnt in der Zeit und wird Maikönigin und bekommt jetzt halt diese coole Blumenkrone. Und dann gibt's ein Festmahl für sie. Sie sitzt da auf dem Thron und alle tragen weiß. Und ihr dober Freund ist aber auch da. Christian sitzt mit rum, der trägt aber kein Weiß. Und es wirkt schon irgendwie so ein bisschen komisch alles. Danny wird dann in eine Kutsche gesetzt und weggebracht. Und Christian wird währenddessen in so einen Raum mit lauter nackten Frauen geführt. Und soll da die Rothaarige, die ebenfalls nackt ist, jetzt bumsen. Und das macht er auch.
Ja.
Und irgendwie beim ersten Mal dachte ich mir auch, was bist du für ein krankes Arschloch, dass du jetzt nach allem, was du getan hast, auch noch deine Freundin betrügst. Mittlerweile muss ich aber auch sagen, weder wir noch er wissen, was in diesem Drink drin war. Also jemand hat ihn ja auch einfach unter Drogen gesetzt.
Ja, aber es wirkt trotzdem schon so, als wenn er noch so halbwegs mitkriegt, was da passiert. Also ich könnte mir vorstellen, Diggi, wenn du wirklich dich hättest wehren wollen, dann hättest du das auch noch geschafft.
So wirkt das voll. Also ich verstehe voll, was du meinst, aber irgendwie denke ich mir auch andererseits, das hat einen komischen Vibe. Also dass man sich im Film entschieden hat, das so zu machen, weil irgendwie denke ich mir, dann hätte man das anders drehen können und ihm vielleicht nicht diesen Drink geben, weil jetzt denke ich mir auch ein bisschen so, ja, ich will ja auch irgendwie nicht drüber urteilen, weil ich weiß ja letztendlich nicht, was da drin war. Und dann hätte ich es mir irgendwie eher gewünscht, dass man Christian einfach direkt als Täter darstellt und nicht so einen Drink nimmt, weil jetzt ist es halt auch so, ja, weiß ich nicht.
Naja, auf jeden Fall eine komplett verstörende Szene, wie einfach diese ganzen nackten Frauen da rumstehen, irgendwas singen und dann kommt auch zwischendurch...
Ja, die schreien dann auch.
Die kommen dann zwischendurch auch noch und eine schiebt ihn von hinten dann auch noch so an, während er sie knallt. Also hält, dann denkst du dir auch so, was geht hier ab?
Ja. Und Danny sieht es auch durchs Schlüsselloch und kotzt dann.
Ja, und dann gibt es so eine Szene, und das habe ich am Anfang immer erst nicht verstanden. Man musste das dann nachlesen, aber macht dann richtig Sinn, weil dann bricht sie halt sozusagen zusammen, kann man sagen, und ist dann ganz viel am Schreien und Weinen. Und dann kommen die ganzen anderen Frauen aus der Gemeinschaft und machen sie dann so nach. Und das wirkt dann halt erstmal total bescheuert, dass sie so die gleichen Geräusche alle machen wie sie. Aber es soll ja einfach nur ihr zeigen, hey, wir fühlen das gerade voll mit dir und wir sind für dich da. So.
Aber was soll das heißen? Weil die haben das doch mit inszeniert, diesen Betrug.
Ja, aber trotzdem stehen sie ihr ja jetzt bei und merken ja, okay, du bist ja total fertig jetzt und traurig und wir sind jetzt für dich da und wollen das so ein bisschen auffangen, ihre Emotionen. Und Danny schreit und weint halt und alle Frauen sind halt um sie herum, umarmen sie sozusagen und machen die Geräusche so mit und spiegeln sozusagen ihre Emotionen wieder. Einfach nur, um ihr zu zeigen, hey, wir sind für dich da. Und das, ja, fand ich beim ersten Mal gucken, habe ich mir gedacht, was ist das denn hier für ein abgedrehter Scheiß? Aber irgendwie macht das jetzt im Nachgang, nachdem ich das gelesen habe, voll Sinn. Und irgendwie finde ich es dann auch schön sogar. Ich mir so denke, es ist irgendwie so, ja, sie sind jetzt für sie da.
Hm.
Und fangen sie so ein bisschen auf, so.
Naja, da würde ich mir anderen Support wünschen. Christian dreht aber, nachdem er da fertig gebumst hat, auch durch. Der rennt dann auch nackt raus und die andere Frau, die sollte damit gerade offenbar geschwängert werden, weil die hält dann auch ihr Becken so hoch, damit da nicht rausläuft. Und das ist ja auch genau das, was die am Anfang meinten, dass sie sich manchmal halt fremde Leute ins Dorf holen, damit sie halt hier keine Inzucht betreiben.
Ja.
Er rennt dann jedenfalls darum, nackig, rennt in so eine Scheune und da hängt dann so eine übelst blumenverzierte Leiche. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wer das ist, weil die haben dem auch Blumen in die Augen gesteckt und deswegen konnte ich jetzt nicht genau erkennen, wer von den toten Freunden das ist.
Der da so auseinandergezogen ist?
Ja.
Das ist Simon.
Ah, wir haben Simon gefunden.
Also, weil das ist nämlich, so wie der da hängt, kam mir auch gleich bekannt vor, weil man das sehr viel in Vikings auch sieht, der Blutadler, wie er da hingerichtet wurde. Das Opfer wird in Bauchlage gelegt, die Rippen werden mit einem scharfen Werkzeug von der Wirbelsäule getrennt und ihre Lungen durch die Öffnung gezogen, damit es aussieht wie so Flügel.
Toll.
Und die Opfer waren angeblich während des Vorgangs am Leben und bei Bewusstsein und sind dann erst irgendwann im Verlauf gestorben. Also so richtig, richtig schlimme Praxis und schlimmer Tod und ja.
Schön.
Sieht krass aus.
Ja. Christian ist auch, glaube ich, gerade dabei, ein bisschen verstört zu gucken, aber man nimmt ihm die Emotion, indem einfach jemand ankommt und ihm so einen Staub ins Gesicht pustet, der ihn betäubt. Und als er wieder zu sich kommt, ist da so eine Frau, die ihm halt so sagt, so hey, du bist jetzt wieder bei Bewusstsein, aber du kannst nicht reden und dich nicht bewegen. Wir haben dich quasi komplett gelähmt. Viel Spaß. Und dann sitzen die da alle zusammen und Danny ist immer noch die Königin. Und dann wird da so eine Rede gehalten, dass irgendwie immer neuen Leben geopfert werden. Und zwei von den Alten zum Beispiel haben sich ja schon freiwillig geopfert. Und dann wird Pelle auch total gefeiert, weil er ja so viele Menschenopfer mitgebracht hat. Und also spätestens jetzt versteht man dann, wo die ganzen Leute abgeblieben sind. Die sind offensichtlich tot.
Ja.
Und da Dani jetzt die Maikönigin ist, sitzt sie da in so einem gigantischen Berg aus Blumen und darf entscheiden, ob jemand aus der Gemeinde, der jetzt auch ausgelost wird, geopfert wird oder Christian.
Mhm.
Ja, sie entscheidet sich für Christian.
Überraschung.
Happy End für mich irgendwie.
Ja, und vor allem, er hat ja mittlerweile diesen Bären an. Also die haben diesen Bären halt ausgenommen,
ja,
und ihm halt diesen Bärenhaut, Bärenfell übergezogen. Also es sieht ganz abstrus aus. Und dann sieht man ja auch, wie alle Leichen dann in dieses Holzhäuschen gebracht werden, was anscheinend extra dafür gebaut wurde. Und dann werden halt alle Leichen richtig schön nett positioniert. Dann sind nochmal zwei aus der Gemeinschaft, ja, die sich freiwillig dann opfern.
War nicht auch Pelle auch einer davon?
Nee. Ingmar und weiß nicht, wie der andere hieß.
Ah, Pelles Bruder.
Ja, genau. Und dann zünden sie das Häuschen an.
Ja. Aber zum Beispiel dieser Ingmar, der ist ja auch wach. Also der kriegt halt noch sowas in den Mund. So quasi auch als Dankeschön, dass er sich freiwillig geopfert hat. Was ihm, glaube ich, so Schmerzen und Angst nehmen soll. Und die meisten anderen sind ja eh schon tot. Und ich glaube, dass aber Christian sowas nicht bekommen hat.
Ja, aber die Schmerzen werden ihm nicht genommen, weil als die Flammen sie dann erreichen, fangen die ja an zu schreien.
Ja, hat wohl nicht geholfen.
So, und dann kommt wieder das, was auch schon bei der Szene mit Dani passiert ist. Die Gemeinschaft spiegelt jetzt die Emotionen wieder und alle stehen vor diesem brennenden Haus, während die da drin sind und noch leben, halt anfangen zu schreien vor Schmerzen, weil sie halt bei lebendigem Leib verbrennen. Und alle anderen stehen davor, beobachten das und spiegeln halt die Emotionen und ahmen diese Geräusche nach. Und das ist einfach so, wie gesagt, beim ersten Mal gucken habe ich mir gedacht, was passiert hier zur Hölle? Aber es macht dann halt Sinn.
Ja,
aber es ist eine ganz, ganz abstruse Szene. Das ist ja dann auch das Ende und man sieht ja dann auch nur noch, wie Dani dann anfängt zu grinsen.
Ja, aber die ist auch davor, war die noch so völlig fertig, aber die saß halt mittlerweile aus so einem Berg aus wirklich so 3000 Blumen. Also die konnte sich halt auch schon fast gar nicht mehr bewegen, weil das absurd viele Blumen waren.
Genau, das soll halt dann mehr oder weniger zeigen, dass sie verschlungen wird von der Gemeinschaft.
Mhm.
Deswegen diese ganzen Blumen und dass sie dann am Ende grinst, ist für mich aber wirklich so ein Zeichen von, sie hat damit jetzt abgeschlossen mit ihrem alten Leben, mit Christian und ja, auch wenn es brutal ist, den eigenen Freund zu opfern, die sich jetzt denkt, nö, hast auch nicht anders verdient, du blöder Wichser. Und auch wenn das hier irgendwie schon wie so eine Art Sekte ist, in die ich jetzt hier aufgenommen wurde, die haben mich hier wenigstens lieb, die umarmen mich, wenn es mir schlecht geht und ahmen meine Gefühle nach und ich bleib jetzt hier. Also so wirkt es halt auf mich.
Ja.
Also schon irgendwie so ein verrücktes Ende, aber irgendwie für sie auch zumindest so ein kleines Happy End, so wirkt es irgendwie, oder?
Und irgendwie wüsste ich da halt eigentlich voll gerne, wie das jetzt weitergeht. Bleibt sie jetzt einfach für immer da? Das ist schon so die Idee, oder?
Wirkt so, finde ich ja. So wie, als wenn sie jetzt sagt, ja, das ist jetzt hier meine neue Familie. Die haben mich jetzt hier aufgenommen. Hier bin ich wer. Hier kümmert man sich um mich.
Ja, und vor allem, wenn Pelle noch lebt, hat sie ja vielleicht sogar potenziell bald einen neuen Freund.
Ja,
das
stimmt.
Ist doch schön. Der war doch eh viel netter.
Siehste. Ja. Ich habe auch gelesen, dass Florence Pugh wirklich richtig, richtig schlecht ging mit der Rolle. Also, die war sehr herausfordernd für sie, hat sie gesagt. Um in die Rolle zu finden, hat sie sich ihre Familie in Särgen vorgestellt.
Oh.
Ja, und sie sei danach, nach Ende der Dreharbeiten, eine lange Zeit gebrochen gewesen. Ja, und sagt einfach, okay, mental hat das richtig viel mit ihr gemacht. Und mittlerweile weiß sie, wenn sie sich auf Rollen vorbereitet, dass sie sich da ein bisschen mehr schützen muss. Und das fand ich irgendwie auch so treffend, ne, dass sie hat halt gesagt, ich habe so eine traurige Person erschaffen und mich dann schuldig gefühlt, als ich diese Person dann verlassen habe.
Ja.
Also sie hat die Person erschaffen und dann ja verlassen mit Ende der Dreharbeiten. Und das hat ihr irgendwie leid getan. Also sogar ihr selbst als Schauspielerin tut die Figur Dani total leid, was ich irgendwie auch verstehen kann. Also die kann einem ja auch wirklich nur
voll
leid tun im Film. Aber wie wir gerade schon gesagt haben, hey, vielleicht jetzt ne in der Gemeinschaft der Horga zusammen mit Pelle.
Ja.
Gibt es ja vielleicht doch noch ein kleines Happy End für sie.
Hast du dir die ganzen Interpretationen von dem Film angesehen? Weil ich habe zwischendurch gesehen, es gibt einfach so ein 6-stündiges YouTube-Video mit Interpretationen.
Aha. Nee.
Gut.
Wieso? Hast du dir das angeguckt?
Nee.
Ja, also ich glaube, man kann da sehr, sehr viel in den Film reininterpretieren. Das stimmt schon. Da passiert so viel und so viel abstruses Zeug, das lässt schon Raum.
Ja, voll. Also voll auch über Beziehungen und so. Also, und wir denken, ja, wenn du diesen Film guckst und Parallelen zwischen deinem Partner und Christian siehst, bitte überdenke das.
Ja, auf jeden Fall. Aber so insgesamt, wie gesagt, ich bin ein großer Fan vom Film. Ich mag den wirklich sehr. Wie gesagt, jetzt 4-mal gesehen und würde den immer wieder gucken.
Ich würde schon auch sagen, dass der gut ist. Also ich habe, wie gesagt, nichts an dem Film auszusetzen. Ich finde nur einfach, wenn man den gerade guckt, hat man in dem Moment halt keine gute Zeit. Und daran konnte ich mich noch gut erinnern. Deswegen hatte ich nicht so viel Bock, den schon wieder zu gucken. Aber
ja, der macht viel mit einem, finde ich auch. Also so diese unangenehme Atmosphäre, so das ist schon, toucht mich auch.
Ich finde auch krass, wie schnell man gelernt hat, dass die Alten da von der Klippe springen. Ich dachte halt voll, das kommt am Ende raus. Also ich wusste nicht, dass das schon so am Anfang des Films gedroppt wird.
Ja, ja, damit geht im Prinzip alles los, ne? Da fängt dann die Stimmung zu kippen, sag ich jetzt mal. Mhm. Wie findet ihr den Film? Dann schreibt uns das doch gerne mal.
Ja, und wie steht ihr zu Ari Aster und wie steht ihr zu Filmen, die richtig krasse Überlänge haben? Genau, ihr könnt uns schreiben auf Instagram, da heißen wir schrecksehen-podcast. Oder falls ihr den Podcast bei Spotify hört, könnt ihr da auch direkt drunter posten. Ihr könnt das theoretisch auch bei anderen Podcast-Anbietern machen, aber da hören wir beide nicht so regelmäßig rein. Deswegen, falls ihr uns erreichen wollt, dann nutzt lieber Spotify oder Instagram.
So sieht's mal aus. In diesem Sinne hören wir uns dann am 1. des nächsten Monats wieder. Bis dahin.
Genau. Tschüss.
Tschüss.